Deutschlandfunk. Der Tag.
Achtung, wir steigen ein mit einer gewaltverherrlichenden antisemitischen Aussage.
Der Wolf säubert sein Nest. Und dieses Nest bleibt rein. Mit Faschisten, mit Nazis, Kriminellen, mit Messerstechern, mit was auch immer. Aber nicht mit Verrätern. Du kannst nicht mit den Juden sein und mit der goldenen Morgenröte. Der Rest sollte sich glücklich schätzen, sonst schlagen wir ihnen die Schädel ein.
Nikolaos Michaloliakos heißt der Mann, der das vor einigen Jahren gesagt hat. Er ist der Anführer der griechischen rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte. Michaloliakos und andere Mitglieder der Partei standen mehr als 5 Jahre lang vor Gericht und heute wurde dann ein historisches Urteil gefällt. Die Partei ist demnach eine kriminelle Vereinigung. Über die Bedeutung dieses Urteils sprechen wir gleich. Vorher geht es aber nochmal um Corona. Die Infektionszahlen steigen und insbesondere die Großstädte stehen gerade im Fokus der politischen Debatte. Wie der aktuelle Stand ist und warum der sich dauernd ändert, das klären wir gleich im Gespräch mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Kapellan. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 7. Oktober 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. In einigen Bundesländern haben die Herbstferien schon angefangen, in anderen stehen sie gerade so vor der Tür. Reisen ins Ausland sind ja momentan eher schlecht und sind mit vielen Unsicherheiten verbunden wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen. Urlaub in Deutschland machen, das war dann schon in den Sommerferien die Devise vieler oder die Empfehlung. Aber was, wenn selbst das jetzt nicht mehr möglich ist? Denn auch innerhalb Deutschlands steigen ja die Zahlen. Insgesamt 7 sogenannte Hotspots gibt es derzeit. Also Gebiete, in denen die 7-Tage-Inzidenz bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohnern liegt. Neben Hamm und Remscheid in NRW und Vechta in Niedersachsen sind das 4 Stadtteile in Berlin. Was bedeutet das für Reisen innerhalb Deutschlands und wie gehen die verschiedenen Bundesländer damit um? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Frank Kapellan. Frank, vielleicht können wir zu Beginn mal ganz praktisch die Frage klären. Wenn ich jetzt meine Freunde in Berlin besuchen wollen würde und hier aus Köln dorthin reise, ginge das so einfach oder müsste ich da mit irgendwelchen Beschränkungen rechnen?
Nee, da hast du Glück. Das kannst du machen, kein Problem. Also den Berlinern ist es noch jedenfalls ganz egal, woher du kommst, ob du aus einem Risikogebiet kommst. Aber Köln ist ja auch keines. Und NRW hat eben auch keine Restriktion. Also du darfst fahren und du darfst wieder zurückfahren. Du musst dann nicht in Quarantäne gehen. Ich habe persönlich aber jetzt gerade vor einigen Tagen das Beispiel erlebt von einer Bekannten aus Schleswig-Holstein. Die war zu einem mehrtägigen Seminar hier in Berlin in Mitte. Und die fürchtet, sie muss jetzt, sie fährt jetzt bald zurück, sie muss wohl in Quarantäne gehen, wenn sie nach Hause wieder fährt.
Okay, das heißt also, wenn man jetzt, du lebst und arbeitest ja in Berlin, so im Alltag merkt man also schon die Auswirkungen jetzt gerade ganz krass oder wie geht's dir damit?
Also mir geht's ganz gut damit. Die neuen Verschärfungen, Corona-Verschärfungen besagen ja, dass um 23 Uhr Schluss ist in Restaurants, dass es danach auch nachts keinen Alkohol mehr gibt, also an den sogenannten Spätis darf der nicht mehr verkauft werden. Es wird eng, sicherlich mit privaten Feiern. Mhm. Da hat ja der Berliner Senat nun verkündet 10 Personen maximal. Und das ist im Grunde auch das, was sich die Kanzlerin gewünscht hatte. Aber vor einer Woche, als die mit den Ministerpräsidenten konferiert hatte, da gab es ja für eine Beschränkung im privaten Bereich, in den eigenen 4 Wänden, da gab es nur eine, so wörtlich sagte sie, dringende Empfehlung, es dann bei 25 Personen zu belassen oder jetzt ist man in Berlin sogar auf 10 Personen runtergegangen. Also da konnte man das nicht durchsetzen innerhalb der Länder, aber jetzt ist das anders, zumindest hier in Berlin, weil eben Berlin auch am Pranger steht. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat den Aufschlag gemacht am Beginn der Woche, hat geschimpft darüber, dass die Corona-Regeln viel zu lax gehandhabt und nicht kontrolliert würden in Berlin. Und Markus Söder aus Bayern hat ja gestern erst erklärt, er glaube, das Ganze laufe hier in Berlin langsam aus dem Ruder und gerate außer Kontrolle.
Und wenn du das mal aus deinem Alltag schilderst, kannst du das nachvollziehen? Also ich weiß, als ich im Sommer zuletzt in Berlin da war, war ich schon im Vergleich eben jetzt hier, wie es in Köln ist, überrascht, wie wenige Menschen zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch in Geschäften dann eine Maske tragen. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, das hat sich natürlich geändert, weil da jetzt auch Druck gemacht wird, so wollte ich sagen. Man muss die Maske tragen, es wird kontrolliert. Also das ist ja auch mit empfindlichen Bußgeldern jetzt belegt im öffentlichen Nahverkehr, im Geschäft. Da musst du die Maske tragen, aber was diese sogenannten Partys, Corona-Partys angeht, die ja im Freien hier stattfinden vielfach, wo sich Jugendliche versammeln, da muss man natürlich sagen, ja, das ist eine Großstadt, da leben besonders viele Menschen eng beieinander. Da ist es oftmals auch schwierig, wenn man sich trifft, Abstand zu halten. Das knubbelt sich und was die jungen Leute angeht, die wollen Corona gerne vergessen und denen muss man das immer wieder klar machen, dass die Gefahr da ist und dass sie eben auch ein Risiko sind für ältere Mitmenschen, aber da locken eben die Großstädte und du hast es ja selbst angedeutet, also Berlin gerade jetzt in der Ferienzeit ist ein beliebtes Reiseziel und wenn man hier Urlaub macht, dann geht man häufiger essen, man trinkt häufiger Alkohol und im Urlaub will man Corona dann auch vergessen. Das betrifft eben alle und dadurch ist die Situation in der Großstadt eine besondere, würde ich sagen.
Ich glaube, vergessen würden wir alle gerne Corona, aber es ist die Frage eben, wie man mit der jetzigen Situation umgeht. Wenn wir nochmal auf andere Großstädte gucken, also hier in Köln steigen die Zahlen, auch Frankfurt am Main, in München. Man hat auch den Eindruck, dass auch die politische Debatte sich gerade sehr stark auf eben Großstädte fokussiert. Inwiefern ist das berechtigt?
Ja, das ist natürlich gerechtfertigt, so wie ich das gerade sagte, dass das Zusammenleben ja in der Großstadt ein anderes ist. Da ist die Dichte der Restaurants sehr groß, da ist die Versuchung groß, da trifft man sich. Da sind dann viele Menschen ja auch eben in den Bussen und Bahnen unterwegs. Also da ist das ja sicherlich ein viel größeres Problem und darauf hat auch der regierende Bürgermeister Michael Müller, der sich ja da persönlich angegriffen fühlt von anderen Ländern, von anderen Ministerpräsidenten, darauf hat er eben auch hingewiesen, dass das eine schwierige Situation in einer Großstadt ist. Also da ist es durchaus schwieriger, die ganze Sache besser im Griff zu behalten und zu kontrollieren. Von daher wundert das jetzt nicht, würde ich sagen, dass sich das auf Großstädte konzentriert. Auf der anderen Seite haben wir Peter Tschentscher, den Hamburger Bürgermeister, heute Morgen erlebt, der da sagte, ja, wir sind eine weltoffene Stadt und wir wollen da keine Beschränkungen erheben. Wer aus Deutschland zu uns kommen möchte, der soll das tun. Und da wird eben nicht unterschieden, ob jemand eben aus Hamm, Remscheid oder Berlin-Mitte kommt oder irgendwo vom Dorf in Bayern.
Ja, aber das ist ja interessant, was du sagst, weil die Bundesländer gehen ja eben sehr unterschiedlich damit um. Es gibt verschiedene Quarantäneregeln, du hast es am Anfang schon mal angedeutet. Und jetzt soll heute oder gerade parallel, während wir sprechen, gibt es eine Schalte zwischen den Staatskanzleien der Bundesländer, die eigentlich sich so um ja, eine Einheitlichkeit bemühen wollen. Was erwartest du von dieser Schalte?
Also ich glaube, da muss man einiges anpassen und Daniel Günther, der Regierungschef in Schleswig-Holstein, der hat ja auch angedeutet, dass man bemüht sein würde, da eine einheitliche Regelung oder eine etwas angepasstere Regelung zu finden. Also nehmen wir Schleswig-Holstein, nehmen wir Rheinland-Pfalz. Wer aus einem Risikogebiet kommt, also du hast es gesagt, Vechta, Remscheid, Hamm und viermal Berlin, vier Bezirke in Berlin, der muss sich in Quarantäne begeben. Wer aber im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern in Berlin gewesen ist, im Risikogebiet in Kreuzberg oder in Mitte beispielsweise, der muss das nicht tun, wenn er nach Mecklenburg-Vorpommern einreist. Und das interessiert auch viele Berliner gerade, die entweder in Schleswig-Holstein gebucht haben an der Ostseeküste oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und da sagen ihm viele, das kann nicht angehen. Gucken wir auf die anderen Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg etwa und zahlreiche andere Länder haben ein sogenanntes Beherbergungsverbot erlassen. Also wer aus Risikogebieten kommt, der darf nicht ins Hotel, nicht in die Pension. Das gilt zum Beispiel auch für Brandenburg. Also da haben wir das heute erlebt. Da wollte eine Schulklasse aus Berlin-Mitte in einem Hostel unterkommen in Brandenburg auf dem Land für ein paar Tage. Und dieser Termin wurde abgesagt. Und wenn wir dann jetzt noch
vom Hostel quasi, weil man nicht mehr nach Brandenburg kommen soll, dann aus Berlin?
Genau, weil man aus einem Risikogebiet kommt und weil es eben in Brandenburg auch dieses sogenannte Beherbergungsverbot gibt. Ja. Und wenn wir uns jetzt Niedersachsen, Bremen und Thüringen anschauen, da gelten keinerlei Einschränkungen und eben auch nicht in Berlin. Also da muss man schon was anpassen. Das können, glaube ich, die Menschen nicht mehr nachvollziehen.
Ja, genau. Das ist ja der Punkt. Also das geht mir persönlich ja auch schon so, dass ich so denke, okay, es ist ein heilloser Flickenteppich von verschiedenen Regeln, die sich dauernd ändern. Und wo ich auch manchmal den Eindruck habe, es ist ja schon relativ willkürlich, wo dann diese Grenzwerte auch gesetzt werden. Also warum sind es jetzt eben 50 und vielleicht nicht 45 oder so? Hast du das Gefühl, dass die Politik das adressiert, dass das vielleicht zu Unverständnis auch und keine Einsicht mehr in der Bevölkerung vorhanden ist?
Ja, das hat man heute ganz deutlich gespürt. Auch von Seiten der Kanzlerin, der Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich so geäußert, dass er meinte, das muss alles irgendwie nachvollziehbar sein, warum in Schleswig-Holstein etwas anderes gelten soll als ein paar Kilometer weiter in Mecklenburg-Vorpommern. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat das auch getan am Anfang der Woche, hat gesagt, wir können jetzt nicht anfangen, eine Großstadt wie Berlin auseinander zu dividieren in verschiedene Bezirke. Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef, meinte heute, die Stärke des Föderalismus liegt auch darin, dass man sich abspricht. Christian Lindner von der FDP, der Chef, sagte ja selbst, die Behörden blicken ja nicht mehr durch. Ja, und das kann ich bestätigen, auf Anfrage wusste man zunächst nicht zu erklären, wenn jemand im Risikogebiet arbeitet und nicht dort lebt, was bedeutet das denn dann eigentlich fürs Verreisen? Oder selbst hier in Berlin habe ich erlebt, an einer Schule im Berliner Süden in Steglitz, da sagte dann die Mutter eines Schülers, wir wohnen aber in Mitte, darf mein Kind denn jetzt überhaupt noch nach Steglitz in die Schule fahren? Mhm. Also das zeigt ja die ganze Absurdität und die Verunsicherung auch der Bürger. Und ich glaube, das hat die Politik gehandelt. Und Helge Braun, der Chef des Bundeskanzleramtes, ist ja bei dieser Schalte nun dabei. Und da wird man sicherlich darauf drängen, das zumindest ein wenig anzugleichen. Und davon gehe ich auch aus, dass wir das heute noch erleben werden.
Worauf man sich im Einzelnen geeinigt hat, dazu gab es bis wenige Minuten vor Veröffentlichung dieses Podcasts noch widersprüchliche Berichte. Eine Info trage ich aber jetzt schon mal nach. Mittlerweile hat auch Bremen diese kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen überschritten. Das heißt, auch dort gibt es jetzt schärfere Regeln für private Feiern und Großveranstaltungen. Es war der längste Prozess in der griechischen Geschichte. Anführer und Mitglieder der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte standen seit mehr als 5 Jahren vor Gericht. Heute wurde entschieden, dass die Partei als kriminelle Organisation für einen Mord und andere Straftaten verantwortlich zu machen ist. Mein Kollege Panayotis Gavrilis hat den Prozess in den vergangenen Jahren beobachtet, war zum Teil auch selbst vor Ort bei den Verhandlungen und den Urteilsspruch, den hat er jetzt von Berlin aus verfolgt. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Panayotis erstmal gefragt, was das für eine Partei ist, die Goldene Morgenröte, und wie sich ihre rechtsextreme Gesinnung äußert.
Also die Organisation wurde Anfang der 1980er Jahre gegründet. Diese rechtsextreme Gesinnung, die äußert sich eigentlich darin, dass sich die Mitglieder in den vergangenen Jahren, vor allem in der Hochzeit, so 2010 und auch davor und die Jahre danach, gegen Migrantinnen und Migranten, gegen Geflüchtete, gegen Linke, gegen Andersdenkende gehetzt haben, sie verfolgt haben, sie angegriffen haben, dass sie den Hitlergruß zeigen, Sieg Heil auf Griechisch rufen, dass sie für ein Griechenland sind, das nur den Griechen gehören sollen. Also es gibt sehr viele Punkte, wo man belegen kann, wie diese Organisation eigentlich tickt. Und rein ideologisch fußt sie auch auf den Nationalsozialismus. Sie beruft sich auch in den Schreiben, in den eigenen Zeitungen, die sie veröffentlicht hat, immer wieder auf Goebbels, auf Adolf Hitler, also da wird kein Hehl draus gemacht. Und ein ganz wichtiger Punkt sind die sogenannten Sturmtrupps, also paramilitärische Einheiten, kann man sagen, die so mit Schutzschild und Schlagstöcken, mit Messern ausgestattet und auch eben mit Waffen gezielt Jagd gemacht haben auf Andersdenkende. Und so ist unter anderem ja auch der Rapper Pavlos Fissas ermordet worden. Das war ja Teil dieser Verhandlungen.
Ja, kommen wir gleich vielleicht drauf. Aber kannst du nochmal sagen, also die Rolle oder Bedeutung dieser Partei, die war jetzt auch nicht komplett unwichtig in Griechenland, oder? Ich habe gelesen, dass es mal drittstärkste Kraft war.
Ja, so war es. Also in den letzten Parlamentswahlen 2019 2019, da sind sie nicht ins Parlament gekommen, aber davor 7 Jahre lang sind sie reingekommen und hatten zum Teil 18 Abgeordnete, stellten 18 Abgeordnete. Und du hast es gesagt, das war die drittstärkste Partei in Griechenland. Und das hat natürlich viele beunruhigt. Aber das war auch, muss man sagen, also sie haben so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, die Gunst der Stunde genutzt. Griechenland war da 2010, 2012, ja, wie immer noch jetzt, aber damals doch eben noch viel schlimmer, in einer tiefen Rezession, wirtschaftlich einfach am Ende, politisch muss man sagen auch. Wir hatten ja 2015 auch das Referendum, Grexit, es war nicht klar, wohin steuert dieses Land eigentlich, innerhalb oder außerhalb der EU. Und da ist eben sozusagen die Hochphase der goldenen Morgenröte gewesen. Und ich habe nochmal einen Ton mitgebracht von dem, ja, Anführer muss man fast sagen, weil er wird intern auch als der Führer bezeichnet. Der Parteivorsitzende ist es offiziell, der wurde heute dann eben auch unter anderem verurteilt wegen Bildung einer kriminellen Organisation und der sagte mal das hier.
Der Wolf säubert sein Nest und dieses Nest bleibt rein. Mit Faschisten, mit Nazis, Kriminellen, mit Messerstechern, mit was auch immer. Aber nicht mit Verrätern. Du kannst nicht mit den Juden sein und mit der goldenen Morgenröte. Der Rest sollte sich glücklich schätzen, sonst schlagen wir ihnen die Schädel ein.
Ja, das sagt er vor eigenen Anhängern. Also ziemlich krasse Wortwahl. Ja. Und Gewalt ist letztendlich immer schon Teil dieser Organisation gewesen. Also nicht nur die Rhetorik, sondern das schlug dann auch eben in Gewalttaten um.
Genau, dann lass uns mal darauf schauen. Du hast es jetzt angesprochen. Der Auslöser für diesen Prozess war der Mord an einem linken Hip-Hopper. Und darum ging es jetzt auch schwerpunktmäßig in dem Prozess. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erzählen?
Genau, es ging im Wesentlichen um 4 zentrale Punkte. Also den Angeklagten wurde vorgeworfen und sie wurden jetzt auch verurteilt, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Den Angeklagten, die wurden verurteilt wegen versuchten Mordes an 2 ägyptischen Fischern und an Gewerkschaften. Und eben dieser Mord an dem Rapper Pavlos Fissas, das war im September 2013, also vor etwas mehr als 7 Jahren. Und der, ja, Mörder, der wurde heute auch verurteilt. Und das war letztendlich... Ja, es waren mehrere Verfahren in einem und das ist sozusagen auch das, was diesen Prozess ausgemacht hat, dass man über 5,5 Jahre versucht hat, sozusagen juristisches Ding festzumachen, diese Menschen, die Organisation eben als das darzustellen, was sie jetzt letztendlich ist. Zumindest ist das sozusagen das erste Urteil in erster Instanz. Und was die Dimension angeht, nur ein paar Zahlen. Also ich habe es gerade gesagt, 5,5 Jahre, 453 Verhandlungstage und 68 Mitglieder der Goldenen Morgenröte, die waren angeklagt, über 200 Zeuginnen und Zeugen. Das war ein wahnsinnig großer Aufwand. Das war der größte Prozess nach dem Ende der Militärdiktatur 1974. Also ein großer, ja, ein historischer Tag, der heute mit diesem Urteil zu Ende gegangen ist.
Und du hast jetzt schon gesagt, diese Entscheidung, dass es eben eine kriminelle Organisation ist, die auch dafür verantwortlich zu machen ist, das war ja so der Knackpunkt, richtig? Und das war bis zuletzt eigentlich die entscheidende Frage, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, die Staatsanwaltschaft im Schlussplädoyer diese Forderung eigentlich nochmal zurückgezogen hat. Wie kam es dazu?
Genau, sie ist vom Vorwurf der kriminellen Vereinigung abgerückt. Bei ihrem Schlussplädoyer, da sprach sie von einzelnen voneinander unabhängigen Straftaten. Und die seien zwar, so die Staatsanwaltschaft, von Mitgliedern dieser Organisation, der Goldenen Morgenröte, begangen, aber das hätte aber mit der Organisation selbst erstmal nichts zu tun. Und sie war dann auch der Meinung, es wurde letztendlich nicht bewiesen, dass es einen zentralen Plan gab seitens der Führung. Also es waren einzelne Taten von einigen Mitgliedern, aber für die Führung, für die Führung nicht verantwortlich gemacht werden kann. Das war die Ansicht der Staatsanwaltschaft, das war auch die Ansicht der Verteidigung. Das Gericht sah es eben nicht so, sondern hat gesagt, es handelt sich um eine kriminelle Organisation. Und ich habe auch nochmal einen Ton mitgebracht, der das verdeutlicht. Das ist nämlich der Ton von Yorgos Pardellis. Das ist aus einem Handyvideo und da spricht er vor so einer blau-weißen griechischen Fahne zu anderen Mitgliedern der Goldenen Morgenröte. Und er galt als sogenannter Bezirksführer relativ weit oben in der Hierarchie und war Teil dieser einen sozusagen Sturmtruppe in einem Stadtteil Athens. Und der war auch an dem Mord an Pavlos Fissas, an dem Musiker, beteiligt. Und der sagte mal Folgendes.
Disziplin heißt, die Befehle des Führers zu respektieren, die klar und deutlich sind. Viele tun das aber nicht. Für uns ist das Verrat. Wenn es keine Disziplin gibt, gibt es auch keine Hierarchie. Bei der Goldenen Morgenröte geschieht nichts zufällig.
Ja, und ich finde, hier sieht man eigentlich relativ eindrücklich, also nichts von dem, was passiert ist, kann nicht ohne das Wissen der Hierarchie, der Führung passiert worden sein, nicht ohne das Wissen des Herrn Michaloliakos. Und das sah eben das Gericht so und deswegen eben jetzt die Verurteilungen.
Und welche Strafen drohen jetzt?
Das Strafmaß, das wird sozusagen, das wird noch bekannt gegeben, das wird noch weiter verhandelt. Also wir hatten heute mit der Verkündung der Urteile den 454. Tag. Aber die Haftstrafen, das wird so irgendwas sein zwischen 5 und 15 Jahren. Der Mörder von Pavlos Fissas wird wahrscheinlich lebenslänglich dann seine Haft verbüßen müssen. Also das ist so die Spannbreite, 5 bis 15 Jahre. Aber das genaue Strafmaß, das kommt erst noch.
Du warst ja jetzt nicht bei der Urteilsverkündung vor Ort, aber in den vergangenen Jahren öfters mal bei den Verhandlungen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben. Wie hast du die Atmosphäre da erlebt?
Wahnsinnig beängstigend. Also anfangs fand der Prozess noch in einem Frauengefängnis in Athen statt. Das ist ziemlich weit außerhalb. Das war unpraktikabel. Der Raum war zu eng. Da gab es teilweise gar keinen getrennten Raum für Zeuginnen und Zeugen. Das wurde dann verlegt in das Athener Berufungsgericht. Da hatte man eben mehr Platz. Und ich war an einem Tag, ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber der Gerichtssaal, der sieht so ein bisschen, das habe ich immer so beschrieben, wie so eine Art, naja, Theater. Und auf der einen Seite waren Anhänger der Goldenen Morgenröte und auf der anderen Seite eben, ja, linke Prozessbeobachtende und Sympathisanten der Nebenklage und eben Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Und ich musste damals, also ich bin durch den Eingang gekommen und durch die Sicherheitskontrolle, mich fragte der Polizist erstmal, wo wollen Sie hin? Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Und ich war total verwirrt und dachte, wie, auf welcher Seite? Na, ich will beobachten. Also, naja, dann gehören Sie wahrscheinlich nicht zur Goldenen Morgenröte. Mhm. Und ich gesagt, nein. Und da musste ich aber trotzdem dadurch, durch diese Reihen schlängeln. Und das war wahnsinnig unangenehm. Da fielen so Sprüche wie, ja, setz dich ruhig zu uns, wir werden großen Spaß haben. Also man wurde sofort verortet, wenn du nicht bei uns sitzt, dann bist du eben gegen uns. Und zu meiner Begleitung sagten sie irgendwie, schau mal, sie würde ziemlich gut in unsere Arierrasse passen. Und ich dachte so, wow. Und dann wurden auch Hitlergrüße gezeigt. Draußen war eine Demonstration von Kommunisten, weil ein Zeuge aussagen sollte, der kommunistischen Gewerkschaft angehört. So, und dann sind die rausgestürmt, haben den Hitlergruß gerufen, haben Blut, Ehre, goldene Morgenröte gerufen. Und das war wahnsinnig beängstigend. Und es gab auch Ausschreitungen, teilweise in dem Fall nicht. Aber an anderen Tagen wurde auch im Gerichtssaal Tränengas eingesetzt. Mhm. An einem anderen Tag wurde eine Nebenklageanwältin auch zusammengeschlagen. Und ich dachte erst, okay, das ist jetzt kein Gerichtsprozess. Ist das wirklich der größte Gerichtsprozess seit Ende der Diktatur? Das ist sozusagen, wurde einem Gerichtsprozess nicht würdig. Aber wenn man sich so ein bisschen auch mit den Verhältnissen in Griechenland auseinandersetzt. Ich fand es beschämend, aber es war damals leider alltäglich. Und das hörte aber dann auch auf, muss man sagen. Also seit 2017 war alles ruhiger, weil die Partei und viele Anhänger einfach im Verlaufe dieses Prozesses dann aufgehört haben, hinzugehen und dann letztendlich auch aufgehört haben, die Angeklagten zu unterstützen.
Wenn wir mal die Bedeutung dieses Prozesses insgesamt uns anschauen, da wurde ja sehr viel drauf geschaut, eben weil er sehr lange ging, aber weil er auch eben für Griechenland eine sehr starke Bedeutung hat. Du hast gesagt, ein historischer Tag. Inwiefern hat sich das dann heute in diesem Urteil manifestiert?
Man hat gesehen, vor dem Gerichtsgebäude, da waren ca. 15.000 Menschen, die vor dem Gerichtsgebäude demonstriert haben gegen Faschismus, gegen eben die goldene Morgenröte. Und alle haben auf diesen Tag hin gefiebert, muss man sagen, auch seitens der Nebenklage. Es gab zum ersten Mal in Griechenland, das hatten wir hier in Deutschland mit dem Prozess gegen den NSU, auch, dass es so Blogs gab wie NSU Watch. In Griechenland gab es Golden Dawn Watch, also sozusagen eine Plattform, die jeden Tag, jeden Prozesstag dokumentiert hat und akribisch rausgearbeitet hat. Es war ein wahnsinniger Aufwand, der da betrieben wurde. Und ich glaube, worum es letztendlich ging, war auch zu zeigen, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, inwiefern ist das griechische Rechtssystem in der Lage, auch juristisch haltbare Beweise zu liefern und dafür zu sorgen, dass das, was im Prinzip alle wissen, nämlich was diese Menschen tun und dass das sozusagen aber auch juristisch belangt werden kann. Und was die Bedeutung dieses Prozesses angeht, man hat es gemerkt auch an den Reaktionen, vor allem an den Reaktionen von Marva Fisser, der Mutter von Pavlos Fissers, die von Beginn an dabei war, die von Beginn an auch emotional diesen Prozess ja mitgeprägt hat. Sie war sozusagen das Gesicht dieses Prozesses und sie hat heute, als das Urteil verkündet wurde, hat sie gesagt, folgendes, wir hören mal rein, es ist ziemlich emotional, wir hören mal kurz rein. Ja, was für viele jetzt ein bisschen wie so lautes Gebrüll klingt. Es ist wahnsinnig emotional. Sie sagt, mein Sohn, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, mein Sohn. Und man merkt da, was für ein Druck da war. Also nicht nur auch auf politischer Seite, sondern eben auch auf Seiten der Betroffenen, die darin natürlich ja erstmal eine Genugtuung sehen, dass es da zu der Verurteilung gekommen ist.
Und ich weiß aber, dass es eben nicht nur innerhalb von Griechenland beobachtet wird, sondern du hast mir gesagt, dass auch bei der Berichterstattung sehr viele internationale Medien drauf geschaut haben und generell ja auch die Partei international vernetzt war, richtig?
Ja, also international, es waren glaube ich heute, auch wegen Corona durften natürlich nicht so viele in den Gerichtssaal, aber ich glaube es war so eine Handvoll ausländische Medien, die da waren, aber über die Jahre haben sehr viele Medien drauf geschaut, weil diese Hochphase 2010, 2012, weiß nicht, da gab es Berichte in der New York Times, die BBC hat Reportagen gemacht, französische Medien. Ja klar, und die Goldene Morgenröte, die war und die ist zum Teil auch gut organisiert international. Und wenn man mal schaut, als dieser Prozess begann, da war zum Beispiel Udo Vogt, mal NPD-Parteivorsitzender, der zuletzt auch in Brüssel im EU-Parlament saß, der war beim Prozessbeginn vor 5 Jahren dabei. Der rechtsextreme Dritte Weg war bei Demonstrationen in Athen mit dabei. Und zuletzt war ja bekannt geworden, dass auch zum Beispiel Andreas Kalbitz, der ehemalige AfD-Politiker, 2007 an einem Aufmarsch mit teilgenommen hat in Athen, organisiert von der Goldenen Morgenröte. Und das ist der Punkt. Die Goldene Morgenröte galt lange als Vorbild für die extreme Rechte, nämlich wie man sozusagen Parlamentarismus, den man ja an sich eigentlich verabscheut, und Militanz und Gewalt gegen Andersdenkende miteinander verbinden kann. Und deswegen war dieses Urteil, dass es so ausgefallen ist, so wichtig, weil man auch, und ich glaube, das ist dann letztendlich dann die politische Botschaft dessen, dass man sagt, eure Taten bleiben nicht ohne Folgen und dass die Demokratie und das Rechtssystem in Griechenland zumindest hat es hier in Anführungsstrichen geschafft, die Menschen ja also hinter Gittern zu bringen.
Das war die heutige Ausgabe von Der Tag. Wir freuen uns über Feedback gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Sagt danke fürs Interesse und tschüss.